Navi on Air, Episode 86, Karu 3.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Karu 3, wieder ein Gerät, wo ich mich frage, ist es an mir vorbeigegangen? Aber du hast es getestet und wir können drüber reden.
So ist es, aber da wollen wir unsere Zuhörer noch ein bisschen auf die Folter spannen und erstmal die News abfrühstücken, weil ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was angesammelt, weil irgendwie waren wir ziemlich beschäftigt und haben uns schon sehr lange nicht mehr hier gemeldet.
Ja, aber es gibt ja wieder mal neue Karten und du hast dir das Kartenupdate von Garmin angeschaut.
Genau, und zwar haben sie diesmal so richtig alles gebündelt an einem Tag rausgehaut, und zwar die Topo Active Karte für die Outdoor-Geräte und die Cycle Map für die Edge-Geräte, und insofern hat da die DSL-Leitung geglüht.
Was gibt es denn da Neues?
Naja, es wurden halt neue Daten aus OSM gezogen, in Garmin-Format umgerechnet, mit ihren eigenen, wie heißen die wieder, diese Routing nach Beliebtheit-Geschichte, Daten angereichert und dann eben ins Update reingespielt.
Also sprich aktuelle Kartendaten halt und mit der Hoffnung, dass das Routing eben dann noch perfekter funktioniert.
Ja, eben, dass die Straßen, die draußen in der Wildnis rumliegen, dass die jetzt auch auf dem Gerät drauf sind. Und ja, hat soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe auch in den Kommentaren und so keine großartig negativen Rückmeldungen gekriegt. Interessant war, dass die Größe der Karten sich quasi nicht verändert hat.
Das heißt, man hat mehr Inhalte, aber weniger oder nicht mehr Speicherbedarf. Und die alte Frage oder das bekannte Problem, wenn man jetzt nur ein Land sich draufladen möchte, geht das überhaupt oder muss man erstmal wieder halb Europa draufladen und dann irgendwie ein Land aktualisieren?
Es gibt entweder ganz Europa oder ein Drittel von Europa. Ländergenau kann Garmin ja nicht.
Leider, das wäre schön. Und was ist jetzt der Mindestdatensatz, wenn man Deutschland und die anliegenden Länder draufladen will?
Oh, ich habe ganz Europa jetzt drauf gemacht. Da habe ich beim Edge Explorer 2, der ja ohne Climb Pro-Funktion daherkommt, habe ich 13 Gigabyte. Und bei den Edge 1040 Geräten, oder es wird dann beim 840 und 540 genauso sein, die mit Climb Pro Daten arbeiten, da ist es dann 20 Gigabyte groß.
Und jetzt die Frage an den Praktiker, braucht man das Update wirklich oder reicht das, was man jetzt aus dem letzten Jahr noch drauf hat, aus?
Ah. Haben ist besser als brauchen. Also insofern, der Schwabe wird sagen, kostet nichts. Warum sollte man es nicht drauf tun? Also ich sehe keinen Grund, es nicht drauf zu spielen.
Wie lange braucht es bei aktueller Leitungskapazität?
Bei mir war es mit einer 50er DSL-Leitung in rund einer Stunde erledigt.
Das geht ja. Also unser Tipp draufladen. Aber vielleicht sind wir jetzt schon gespannt. Vor dem neuen Karo 3 gibt es nämlich eine Nummer 4 von Sigma, den ROX.
Und
Mit
da
der
hast du
Aus.
mich ein bisschen überrascht, ja, weil der ROX 4 kenne ich ja, finde ich ein tolles Gerät als Basisanzeige. Und jetzt hast du mir da irgendwas erzählt, dass es da einen mit einem Zusatznamen gibt.
Naja, ich wurde auch etwas überrascht, denn ich habe auch erst nach der Vorstellung davon erfahren, ROX 4.0 Endurance ist eigentlich eine Erweiterung des bekannten, einfachen und zuverlässigen Sigma-Navis. Aber der Schwerpunkt liegt jetzt hier, wie der Name schon sagt, bei der Ausdauer. Das kann jetzt 41 Stunden durchhalten, und zwar durch energiesparende Hardware. Und das fand ich spannend.
Okay, also Sie haben nicht einfach den Akku groß gemacht, sondern Sie haben vermutlich dann einen anderen Chipsatz eingebaut, um weniger Strom zu verbrauchen.
Das ist mir jetzt nicht hinter den Kulissen bekannt gegeben worden. Davor werden wir es wahrscheinlich auf der Eurobike sehen. Also ich weiß jetzt nichts Konkretes, aber es ist offenbar ein ähnlicher Effekt, wie wir ihn schon bei Garmin festgestellt hatten. Und zwar durch ja, stromsparendere Prozessoren, Chipsätze etc. kann man doch die Ausdauer ziemlich lange dann ermöglichen.
Okay, bleibt der, ich sag mal, alte ROX 4 im Angebot und erweitert der oder wird der jetzt ausgetauscht?
Nach meiner Information ist der Endurance ein zweites Modell und
Mhm.
das Basismodell soll nach wie vor weiterlaufen.
Okay. Dafür kann man dann 1,50 € mehr für mehr Akkulaufzeit verlangen, oder? Hast du Preisinformationen?
Habe ich aber gerade nicht greifbar, werden wir aber auf jeden Fall in den Shownotes nachliefern. Es ist aber noch lange nicht in der Klasse, in die wir gleich eintauchen werden. Sondern es bleibt noch, glaube ich, deutlich bezahlbar.
Okay. Gut, dann machen wir weiter bei, glaube ich, amerikanische Firma oder Trek.
Ja, Trek kennt man ja als Fahrradmarke und da gibt es jetzt ein Radar-Rücklicht und das erinnerte mich persönlich und dich wahrscheinlich auch an die Lichtradar-Kombination von Garmin und von Brighton. Ja, und wenn man sich das Video mal anschaut von den Kollegen und die Informationen, ich habe es selbst noch nicht getestet, aber du weißt ja, ich bin da sehr interessiert bei diesem Thema Assistenz und Radar, dann sagen die Kollegen, wir sind jetzt, ohne das genau zu vergleichen, wir sind jetzt besser als die Konkurrenz, weil wir können mit unserem Radar, was eben auch als Steck- oder Ansteckrücklicht an verschiedene Räder dann angebracht werden kann. Wir reichen inzwischen mit unserem Radar 240 Meter weit. Das ist eine Distanz, die ist schon sehr heftig. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Das Ganze heißt auch Carback, also darauf spezialisiert, dass man ein Auto erkennen kann, das sich mit mehr oder minder hoher Geschwindigkeit dann nähert. Auch diese Geschwindigkeitsunterschiede sollen darstellbar sein. Das können die anderen auch. Der zweite Unterschied ist zu den Mitbewerbern, man kann angeblich sehen, auf welcher Spur das Fahrzeug sich befindet, was sich nähert. Also sprich, man kann sehen, ob sich das Fahrzeug direkt hinter einem befindet oder mit einem Abstand, also auf der Überholspur. Ob das jetzt so entscheidend ist, weiß ich nicht. Aber es ist nochmal eine Technologie, wo man nicht nur angezeigt bekommt, da kommt ein Fahrzeug, sondern ab 75 Metern soll das möglich sein, eben in einem Versatz rechts oder links. Und ja, das ist zumindest schon mal interessant für die Radartechnologie und ihre Anzeige auf den Radcomputern.
Ja, klingt auf jeden Fall interessant. An mir ist es auch vorbeigescrollt, aber ich habe dann das Scrollen nicht aufgehört, weil eigentlich war gleich wieder klar, für Deutschland wird das eh nicht funktionieren, weil es blinkt und hat damit keine STVZO-Zulassung.
Ja, das ist auch etwas, was es meines Erachtens ja irgendwann mal besser geben sollte. Also das heißt, diese Zulassung entweder lockert man die oder aber man sagt, wir von Trek und von Brighton, da gilt es ja genauso, bringen mal eine Version raus, die dann ein Prüfzeichen hat. Und das bedeutet jetzt, wenn man die Branchenkenner fragt, dass einfach diese permanente Blinklicht, Funktion ausgeschaltet oder entfernt werden sollte. Und dann könnte es auch dieses Prüfzeichen bekommen. Aber das ist erstmal nur eine Spekulation. Vom Preis her liegt es mit 199 € nicht so im Budgetbereich, sondern eben ähnlich auf wie das von Brighton und von Garmin. Also das ist nicht so ganz ja, ein Mitnehmeprodukt. Aber ich glaube, für diejenigen, die einmal davon überzeugt sind von einem Radar, dann wird es da schon interessant werden, zu den Mitbewerbern ein interessantes Gerät zu haben.
Kann man sich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, aber wird wahrscheinlich in Deutschland ein Nischendasein fristen.
Ja.
Gut, dann gibt's noch eine Garmin-Neuheit, und zwar, wir haben ja schon mal, glaube ich, berichtet über Garmin Connect, dass da was Neues kommt in der Beta-Phase. Die Beta-Phase ist also jetzt beendet und Connect Version 5 ist raus. Es war ein recht großer Aufschrei in der Community.
Ja, ich habe es so aus den Augenwinkeln mitbekommen, aber da Garmin Connect nun wirklich nicht zu meinen Hauptanwendungsprogrammen gehört, würde ich sagen, Matthias, sag mal, was gab es da Neues und hat es sich verbessert?
Also ich hätte jetzt wirklich mal gesagt, das ist ein Design-Update gewesen, wobei man hat mir auch noch so gesagt, es wurde auch hinter den Kulissen was geändert. Kann ich jetzt nicht einschätzen, ist mir auch nichts aufgefallen. Das neue Design ist halt jetzt anders. Und es ist nicht mehr ganz so viele Daten untereinander, sondern es sind jetzt auch mehrere Kacheln, die auch nebeneinander gewandert sind. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, weil du hast dann erstmal einen Überblick. Und wenn du Details zu diesem jeweiligen Wert haben willst, dann tippst du drauf und bist da in der Detailansicht. Aber es kam eigentlich hauptsächlich das kritische Feedback dahingehend, dass sie sagen, ich sehe nicht mehr alle Daten sofort auf einen Blick.
Ja, 99 Datenfelder eines Edge 1040 auf einen Blick, ich freue mich drauf.
Ja, es ist immer so eine Sache, wenn da was geändert wird. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich glaube, das Ganze, die Turbulenzen, die legen sich und dann wird man sich damit arrangieren.
Ja, gab es denn von den Funktionen her interessante Neuerungen?
Mir nichts aufgefallen.
Können wir damit sagen, von dir aus
Haken dran.
Daumen hoch oder
Ich enthalte mich da mal ganz klassisch. Also, ich nutze jetzt Garmin Connect auch nicht so intensiv, dass ich mich da auch schon so an irgendwas gewöhnt hätte, dass es ganz schlimm ist, wenn das jetzt anders ist. Insofern ist mir das, um es mal ganz einfach zu sagen, ziemlich wurscht.
So, dann drehen wir die Wurst doch mal ein Stück weiter, rollen sie wieder aus und gehen zu einem vielleicht interessanteren Produkt über Outdoor Maps aus der gleichnamigen Schmiede. Garmin Outdoor Maps Plus heißt es jetzt und ist eine Abo-Version. Matthias, du hast es schon getestet.
So ist es. Um da jetzt mal ein bisschen weiter vorne anzufangen, also die Outdoor Maps Plus gibt es ja schon seit längerer Zeit für Nordamerika. Da ist eben diese, was wir kennen, die Topo-Karte mit drinnen und eben auch Satellitenbilder in den USA und Kanada. Gibt es dann noch irgendwelche Jagdreviere, die da eingetragen sind und Grenzen von ja, Naturparks und alles Mögliche. Also da gibt es in Nordamerika sehr viele Informationen. Für Europa gibt es jetzt die Karte auch. Und da geht es hauptsächlich darum, über diese Topo Pro-Karte, um ein schönes Geländeschattierungsprofil. Es gibt Satellitenbilder und es gibt 3D-Gebäude, die man noch zusätzlich ein- und ausblenden lassen kann. Und das Lustigste eigentlich, die Nachtlichter, wo du dir die Lichtverschmutzung für Sternebeobachtung, Camping und zum Entspannen anschauen kannst.
Ui, Das muss ich unbedingt mal sehen.
Das ist einfach, also du musst ums, also ich habe es mir angeguckt und ich meine, München ist jetzt wirklich nicht der dunkelste Fleck und Lichtverschmutzung ist da schon ganz schön hoch. Also du musst wirklich alle anderen Karten ausblenden, damit du da irgendwie überhaupt was siehst, dass also jetzt München ziemlich mit Lichtverschmutzung zu tun hat. Also ja, ich sehe da noch von der Nachtlichtergeschichte noch nicht den großen Nutzen.
Ja, also es ist für mich ein großer Unterschied, ob ich eine solche Karte auf dem Display eines Gerätes habe, am Lenker, kleiner Ausschnitt, da muss ich schnell was erkennen können, oder aber ob ich eine detaillierte Karte nutzen kann am Rechner, rein- und rauszoomen mit Informationen, wo ich mehrere Karten vergleichen kann oder so. Da hat eine detaillierte Karte mit verschiedenen Aussagen und Aktualitätsständen großen Mehrwert. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass da eine hohe Detailfülle auch noch auf dem kleinen Gerät am Lenker dargestellt werden soll, dann kann mehr Darstellung auch weniger Erkennbarkeit bedeuten. Wie siehst du das?
Ja, und ich habe die Karte ja bei mir sowohl auf die Epix-Uhr als auch auf den Montana 700 drauf gespielt. Also auf der Epix hat es mich wirklich nicht vom Sockel gehauen, da ist einfach das Display viel zu klein. Auf dem Montana ist es schon gar nicht mal so verkehrt. Also auch mit diesen Gebäudeansichten. Das kommt dann schon wirklich sehr gut an die klassische Topokarte ran. Das ist wirklich brauchbar und wer das gerne hat, der hat bestimmt auch seine Freude an diesen Satellitenbildern.
Satellitenbilder auf einer Epix, ist das wirklich was einer Erkennbarkeit förderlich ist?
Naja, wenn man auf der Parkbank sitzt und da ein bisschen drauf rumspielt, dann geht es schon. Aber ich denke mal, wir brauchen uns da jetzt nicht drüber unterhalten, dass du beim Trailrunning im Gelände dann noch auf der Uhr dann noch was großartig erkennen kannst.
Ja, aber das ist ja genau das Problem. Denn eine Uhr beim Trailrunning, da geht es nicht darum, 3D-Gebäude zu erkennen, sondern da geht es meines Erachtens eher darum, bin ich noch auf dem richtigen Track? Kann ich schnell mal raus und reinzoomen? Wie lange ist es noch bis zum Ziel, etc.? Also da würde ich sagen, ist eine klare Erkennbarkeit von wenigen Details dann zur Orientierung und zur Einschätzung meines Erachtens besser.
Ja, bin ich bei dir. Aber für die Orientierung kann man es ja auch machen. Also ich würde schon mal so sagen, auf den Uhren möge ich es jetzt nicht drauf haben. Und ich meine, die Epix ist da noch sehr gut mit ihrem AMOLED-Display. Wie das dann auf einer Phoenix ausschaut, puh, weiß ich jetzt, kann ich selbst nicht beurteilen. Aber auf dem großen, ich glaube, 5 Zoll hat er, der Montana 700, da ist es schon eine schicke Sache. Und wenn man da beim Wandern ist, also ich war da jetzt vor ein, zwei Wochen mal am Wilden Kaiser und da ist es natürlich schon eine sehr angenehme Sache.
Und auf welchen Desktop-Programmen kann ich mir denn die Karten detailliert anschauen?
Ich glaube keinem.
Nicht
Meines
mal
Wissens,
Basecamp?
nein. Meines Wissens geht es auf keinem Desktop-Programm. Du kannst es also auf einigen Handgeräten. Das ist also nur die neueste GPS-Map 67er-Serie, die Montana 700-Serie und aus der Hundeecke kommen die Alpha 300-Geräte.
Und die müssen immer wissen, ob die Hundehütte 3D ist, oder?
Na gut, das Alpha 300, glaube ich, ist einfach nur ein umgebauter GPS Map 67. Also insofern, also für unseren Bereich kann man jetzt einfach mal sagen, GPS Map 67, Montana 700, da funktioniert es. Ansonsten funktioniert es noch auf der Phoenix 7 Serie inklusive Pro. Und diese ganzen Derivate à la Mark, Quartix, Tactics, wie sie alle heißen, und die Epic-Serie.
Also lohnt sich das Abo 60 € pro Jahr?
Ha. Wer unbedingt auf diese Topo Pro Karte setzen möchte, der kann es machen. Ich meine, da habe ich natürlich auch ganz viele Kommentare dann bekommen und E-Mails. Wie kann man das machen? Die Topo Pro Karten früher, die habe ich gekauft und konnte sie einfach nutzen. Und jetzt habe ich nach einem Jahr, wenn ich die 60 Euro nicht mehr zahle, eben einen schwarzen Bildschirm. Natürlich, das stimmt so. Was hat eigentlich die Topo Pro früher für ganz Deutschland gekostet? Da warst du eigentlich auch ein Hunderter weg, oder?
Du meinst die Garmin Topo Deutschland?
Die Garmin Topo Deutschland, genau.
Die hat mal in ihren besten Zeiten für Garmin wohlgemerkt 200 D-Mark oder Euro sogar gekostet.
Na gut, da wollen wir jetzt nicht zurückgehen.
Das wolltest du doch wissen.
Ja, aber was sozusagen die letzten Versionen, die man noch kaufen konnte, was die gekostet haben. Also ich habe dafür Topo Deutschland, habe ich da so ein Hunderter im Kopf.
Ja, und das aber eben einmalig, das macht sicherlich Sinn bei den ganzen Lizenzen, auch den ganzen Daten. Nur das Problem ist ja einfach, dass man diese Inhalte inzwischen auch teilweise aktueller über OpenStreetMap-Quellen oder mit OpenStreetMap-Quellen bekommt. Und ja, dann wird es natürlich schwierig, solche Karten dann eben auch in der Masse an die Kunden zu bekommen, die dann auch für eine lukrative Produktplanung zur Fortsetzung dieser ganzen Serien notwendig ist.
Richtig, nur einen Gedanke dazu noch. Ich meine, du hast dir dann für einmalig 100 Euro, sag mal jetzt mal, die Topo Deutschland gekauft. Ja, die kannst du nutzen, solange du möchtest. Warst 100 Euro los. Bist du jetzt zum Biken nach Österreich gegangen, war es schon vorbei. Wenn du jetzt dieses Outdoor Maps Plus Abo hast, ja, du musst jedes Jahr 60 Euro wieder neu einwerfen, aber in Österreich, dann lädst du dir einfach diese Kachel von dem Gebiet runter. Gehst du zum Wandern in die Schweiz, kriegst du auch die Topo Swiss. Alles in dem Preis dabei.
Das hat alles sicherlich seinen Preis und du weißt, dass ich Kartenfan bin und dass jede Karte auch ihren Preis hat, ihren guten Preis, ihren verdienten Preis. Aber eben das Problem ist, wird sie auch dann gekauft und inzwischen gibt es, muss man so sagen, von OpenStreetMap oder freie Karten, sagen wir mal so, auch mit Höhenmodellen, auch mit Themenstrecken, Routen, Wanderwegen etc. Wo inzwischen auch die amtlichen Karten drauf zurückgreifen. Also sprich, die aktuellen Wegenetze halt. Es geht ja nicht immer nur um die Berge- oder Höhenliniendarstellungen. Das ist inzwischen auch schon aktueller in den OpenStreetMap-Werken. Und wenn es darum geht, Höhenlinien darzustellen oder auch die Geländeschattierung etc., das kann man auch schon so generieren, dass man eben nicht mehr auf die Schweizer Topografie zurückgreifen muss, die ja nun wirklich also exzellent ist und da auch sozusagen den Kartografie-Sternenhimmel dann darstellt, das Nonplusultra. Also von daher, es ist sicherlich ihren Preis wert, seinen Preis wert, aber tja, wer zahlt es in ein paar Jahren noch?
Ja, es ist wirklich die Frage. Also grundsätzlich ablehnen möchte ich jetzt das Angebot nicht. Es ist, was es ist, ein zusätzliches Angebot. Und wer das haben möchte, okay, ob jetzt die Topo Deutschland und Co., ob die so viel besser sind, lasse ich mal dahingestellt. Es wird wie bei jeder Karte sein. An einigen Ecken wird es besser sein als die OSM-Karte. An anderen Ecken wird die Topo von Garmin schlechter sein. Wer unbedingt die Satellitenbilder haben will, ich glaube, für den ist es dann das richtige Angebot, weil da kenne ich keine Alternative, die du irgendwie anders auf deinen Garmin ein Satellitenbild draufkriegst, oder?
Ja, das sehe ich auch so.
Genau. Also mir persönlich reichen auch beispielsweise auf dem Edge vollkommen die Cycle-Map-Daten, die im Edge dabei sind. Also da mache ich auch nichts groß mit zusätzlichen anderen OSM-Alternativen. Aber Die gibt es und wer das möchte, kann die natürlich gerne machen. Und jetzt gibt es eben auch die Outdoor Maps Plus für Europa. Und ja, wer die haben möchte, Garmin macht ein Angebot, der kann da zuschlagen oder auch sagen, nö.
Ja, und wenn wir von der Kartendarstellung mal zum Thema Display und darauf sichtbare Streckenführung gehen, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Brücke zum Hauptthema geschafft.
Wow, das war jetzt eine Überleitung. Also gerade Thema Display ist natürlich das Highlight von dem neuen Hammerhead Karoo 3.
Ja, Matthias, wie gesagt, du hast ihn quasi getestet. Es gibt schon Informationen von dir dazu. Ich habe mir auch dein Video angeschaut. Super spannend. Aber leite doch mal ein, was ist neu? Was ist der Hammer beim Karoo 3 im Vergleich zu den vorherigen und zu den Mitbewerbern?
Also erstmal grober Überblick. Das Gerät liegt bei 500 Euro, was schon ganz schön hoch angesiedelt ist. Du kriegst dafür ein 3,2 Zoll Displaygerät mit 480 mal 800 Pixel Auflösung, also richtig knackescharf. Gegenüber dem Vorgänger ist das Display noch mal heller geworden. Hat eine sehr gut funktionierende Entspiegelung auf dem Glas drauf, nicht mehr dieses stark mattierte vom Vorgänger. Und um beim Thema Display zu bleiben, es gibt jetzt endlich einen Helligkeitssensor, das heißt, du kannst automatisch die Beleuchtung regeln lassen und das hat wirklich bei mir in der Praxis hervorragend funktioniert. Also du gehst in den schattigen Wald rein, das Display dimmt sich runter, spart damit Strom, blendet dich nicht, du fährst raus und er ist sehr schnell mit Helligkeit hochfahren. Du erkennst auch draußen dann in der prallen Sonne ohne transflektives Display wirklich super die Anzeigen.
Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den Garmin-Klassikern. Denn diese transfektive Darstellung, die macht es ja möglich, dass du gerade bei heller Sonne, heller Umgebungsbeleuchtung dann eben keine oder nur wenig Beleuchtung brauchst. Das heißt, du hast es ja meistens eingestellt, ein paar Prozent Hintergrundbeleuchtung. Aber durch die Sonne wird jetzt das Karoo angewiesen, jetzt mehr Energie zu verbrauchen, ne?
Genau. Wobei man sagen muss, diese transflektiven Displays, die funktionieren super, wenn der Winkel passt. Wenn die Sonne schräg zum Beispiel von vorne kommt oder von ganz von hinten, dann funktionieren die auch nicht so 100% und dann wird es auch schwierig und darum braucht man doch immer noch ein bisschen Hintergrundbeleuchtung. Aber es ist einfach eine ganz andere Technik.
Ja, und ich glaube, entscheidend ist auch, wenn man mal die Akkulaufzeit, ja, wie hast du getestet? Was kommt da raus jetzt?
Also am ehrlichsten sage ich es immer ganz normal draufpacken, fahren, Navigation laufen lassen, ein, zwei Sensoren verbunden, also dass so die Standardnutzung von so einem Gerät abgedeckt ist. Und wenn man sich dann eben mitschreibt, was braucht er in diesen 2,5 Stunden Tour und oder die andere Tour, die nur 1,5 Stunden war, und dann kommt man wirklich da auf Werte, die irgendwo im Bereich zwischen 12 und 15 Stunden liegen.
Ja, deswegen wollte ich den Satz jetzt auch durch dich beenden lassen, quasi. Also mir reicht das vollkommen aus, denn meistens fährt man ja auch nicht länger, aber es gibt ja die Sportler, die dann eben auch über Nacht fahren. Ein anderer Use Case ist aber wahrscheinlicher, denn zumindest bei meinen Erfahrungen halt, das Gerät wird ja nicht immer voll aufgeladen eingesetzt oder man hat es eingeschaltet per Zufall und es liegt irgendwie 5 Stunden in der Ecke rum. Das heißt, man fährt ja nicht immer mit voller Akkuladung los. Und dann ist entscheidend, kann man es eben schnell und auch im Lenker wieder aufladen? Wie schnell geht das? Und meine Erfahrung ist, in der Regel klappt das mit den meisten GPS-Radcomputern sehr gut, dass man also auch nach relativ kurzer Zeit dann wieder genügend Energie drin hat.
Ja, es lässt sich akzeptable Geschwindigkeit laden, also nicht so brutal schnell wie die neuesten Smartphones, die irgendwie in 30 Minuten 70% Akkuleistung oder Akkustand reinblasen. Das funktioniert nicht, aber ja, du kannst laden, du kannst auch während des Betriebs am Lenker laden, wobei ich da grundsätzlich sagen würde, seid vorsichtig damit. Das Gewackel ist nicht gut für die Buchsen und ich habe es schon mehrfach als Feedback, als per Mail und so weiter bekommen, dass da auch Buchsen von den Platinen abgebrochen sind.
Ja, also da ein Magnetschalter zumindest von der Stromversorgung vom Nabendynamo beispielsweise von der Ladeschaltung dann zum Kabel einzubauen, wie das Sonn macht, ist also nicht nur wegen der Wassersichtigkeit vielleicht eine ganz gute Lösung, wenn es um Robustheit geht. Aber das Thema
Genau.
hatten wir auch schon mal. Ja,
Genau.
kommen wir
Kann man
nochmal.
machen, ist halt dann das Problem, die Ladebuchse ist nach hinten. Also wenn du den klassischen Hammerhead-Halter nutzt, dann wirst du dir da auch schwer tun, da noch das Kabel reinzustecken.
Okay, ja. Sollte man auf jeden Fall vorher mal ausprobieren. Ich setze auch gerne Winkelstecker ein, also wo man dann das Kabel dann nach rechts oder links am Gerät, zum Gerät seitlich herausführt oder wo es dann verläuft. Aber Spezialthema, wir waren nochmal bei der Erkennbarkeit und da fand ich etwas sehr toll. Sieht man auch auf dem Video sehr schön, dass man nämlich die Strecke, die man fährt, die Route, dann so sehr deutlich angezeigt bekommt. Und wenn man von der vorgeschlagenen Route abgekommen ist, dann berechnet er ja sehr schnell der neue Karoo, wie die anderen auch. Aber da wird die Strecke ja jetzt auch in Rot dargestellt.
Genau. Also ich würde sagen, im Mitbewerberfeld die auffälligste Streckendarstellung, diese gelbe Linie auf der Karte, die siehst du optimal. Du siehst dann sofort den Unterschied, eben ist es gelb, ist es rot, bin ich auf der geplanten Strecke, bin ich auf der Rerouting-Strecke. Also sehr, sehr gut gelöst. Wenn ich entsprechend reinzoome, dann kriege ich Richtungspfeile. Soweit kann der Wahoo Element da auch mithalten. Der hat auch farbliche Unterschiede. Aber wenn es wieder zurückgeht auf die Strecke, dann zeigt der Wahoo da seine Schwäche. Du weißt nämlich nicht, in welche Richtung du eigentlich auf die geplante Strecke dann weiterfahren sollst, weil da gibt es dann keine gepfeilte Linie. Beim Karoo kriegst du die Linie mit Fahrtrichtungspfeilen sowohl auf der Rerouting-Strecke als auch auf der ursprünglich geplanten Strecke.
Ja, ist das wirklich so entscheidend im Vergleich zur Erkennbarkeit der vorgeschlagenen Rerouting-Strecke, sprich, was wir früher ja häufiger hatten, dass zwar eine neue Strecke berechnet wird, aber die dann eigentlich schon vom Anschein her umständlich ist, zurückführt, statt einfach nach vorne hinweg zum nächsten Einbindungspunkt, um wieder auf die Strecke nach vorne zu kommen?
Also es kommt ein bisschen darauf an, wie du von der Strecke abkommst. Also so ungefähr, ich verpasse mal eine Ausfahrt, fahre ein Stück geradeaus weiter, da fängt er dich sehr gut wieder ein. Wenn du wirklich in eine komplett andere Richtung wegfährst, dann hat er mich auch schon im Test. Also es gibt niemals ein Bitte wenden, das habe ich nie gesehen. Sondern er führt dich dann irgendwie in einem Bogen wieder zurück. Das macht er schon, wenn du in eine komplett andere Richtung wegfährst. Wenn du da dann auch stur bleibst, und das sieht man dann auch im Video, nach zwei, drei Versuchen, dich zurückzuführen, nimmt er dann auch ein ganz schönes Stück von der geplanten Route raus und führt dich ziemlich weit vorne wieder auf die geplante Strecke zurück.
Und das ist ja auch sinnvoll. Meines Erachtens ist wichtig, dass man das auf der Karte auch direkt erkennen kann und sonst einfach nicht unbedingt dieser vorgeschlagenen Route folgen muss, sondern sprich, man fährt einfach parallel weiter nach alter Kartenkenntnis und kommt dann wieder auf den Track. Ja, das scheint aber gut zu funktionieren.
Funktioniert sehr gut, genau. Was da auch noch, um sich da ein bisschen zu orientieren, was mir da sehr gut gefällt, ist das Zoomen auf dem Gerät. Mit einem Finger doppeltippen heißt, du gehst rein, mit zwei Fingern gleichzeitig drauf tippen, zoomt er raus. Das kannst du mehrfach hintereinander wiederholen und so kommst du da wirklich ganz schnell im Zoomen auf der Karte rein und raus. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das ist ja eine Android-Funktion. Das wissen übrigens gar nicht mal so viele Leute. Und das ist ja gerade am Lenker sehr nützlich, denn zu pinchen, also mit den Fingern, mit der Fingerspreizung zu zoomen raus und rein, das funktioniert ja leider nicht immer so schön schnell und zuverlässig. Da ist dieses Tippen zweimal mit demselben Finger und einmal mit beiden Fingern parallel. Das ist wirklich hilfreich und das machen ja auch andere Apps schon und das ist prima, dass es beim Karoo 3 auch gut funktioniert. Wie sieht das denn eigentlich aus mit der Tourenübertragung beziehungsweise mit der Synchronisierung von Baikonur, Strava etc. geplanten Strecken?
Ist sehr gut gelöst oder gut, sagen wir es mal. Du verbindest also klassisch hier deine Profile und gibst es ein. Und dann gibt es entweder auf dem auf dem Hammerhead-Portal oder direkt im Karoo als Gerät so zwei gedrehte Pfeile. Da drückst du drauf und in dem Moment geht er dann an die Server ran und holt sich die neuesten Strecken von Strava, von Komoot und dann liegen die offline im Gerät und dann kannst du die fahren. Und großer Vorteil gegenüber Garmin, er kann sie dir auch entgegen deiner Planungsrichtung führen.
Wobei man sagen muss, das ist ja bei einigen Garmin-Geräten durchaus noch möglich. Da kommen wir auch später noch drauf. Nur bei den Radgeräten, bei der Edge-Serie, diese Umdrehungsfunktion hat man meines Erachtens auch unbegreiflicherweise weggelassen.
Genau, die Uhren können es, sonst kann es meines Wissens auch keiner.
Die ganzen Handgeräte konnten das früher auch. Auch der eTrex kann das. Eigentlich nur die Edge-Serie nicht, aus meiner Erfahrung her. Aber ja, gerade eben im Radbereich ist das ein Problem. Wie sieht es denn aus mit dem Import von GPX-Dateien? Kann man auch auf dem Karoo GPX-Dateien mit mehreren Tracks auslesen lassen oder auch mit Wegpunkten? Das sind ja Daten, die auch von verschiedenen Tourismusregionen bereitgestellt werden.
Also das habe ich nicht getestet. Was man dazu auch noch wissen muss, du kannst GPX-Tracks nur über das Portal beziehungsweise auch über die App importieren. Also das Gerät ist im Auslieferungszustand, wenn du es an den Computer anschließt, nicht sichtbar. Also das wundert mich dann schon, weil ich meine, es ist am Ende ja ein Android-System. Und wenn ich mein Android-Handy an den Computer dranhänge, dann sehe ich da ja auch den Speicher und kann da drauf zugreifen. Beim Karoo 3 ist absolut nichts zu sehen.
Und auch nicht als MTP-Protokoll
Nein,
einstellbar.
nichts. Gar
Das ist
nichts.
schade, das ist
Er
schade.
wird geladen und das, also dadurch sehe ich, dass also der Stecker nicht irgendwie nicht richtig drin steckt. Das Gerät wird am Computer geladen, aber das war es auch schon.
Tja.
Ich gehe mal davon aus, da muss man dann in die Entwicklereinstellungen rein und dann die USB-Schnittstelle dann nochmal freigeben. Aber das muss ich nochmal im Detail ein bisschen mehr angucken.
Das wäre nochmal ein richtig guter Geheimtipp, weil ich glaube nach wie vor, dass es sehr sinnvoll ist und ich merke immer mehr, dass die Automatikfunktionen häufig dann in gewissen Versionen eben nicht so gut funktionieren oder auch unterwegs. Und da ist man froh, wenn man dann Kabel hat und sowieso auch am Rechner das Ganze einigermaßen zuverlässig per Kabel eben übertragen kann.
Genau.
Ja.
Oder auch für den Worst Case, was wir bei TC erlebt haben, Firma geht pleite und kommst du dann noch an Daten, kriegst du Daten noch drauf. Wenn die Server und die Apps nicht mehr funktionieren, wird es nämlich dann schwierig.
Wollen wir jetzt mal noch nicht von Pleite bei Karooooo reden?
Die gehören ja jetzt zu SRAM, also insofern würde ich sagen, ist da eine andere Finanzausstattung nochmal dahinter.
Ja, gehen wir noch mal zum Thema Aufzeichnung und Darstellung. Nein, zum Thema Positionsgenauigkeit. Du sagtest ja, dass das der Karoo 3 jetzt eine Multifrequenz, Multiband, also beide Systeme
Einmal
Qualität.
alles bitte einfach.
Einmal alles, also Multifrequenz und Multiband hat er. Das
Jawohl.
heißt, die Genauigkeit der Aufzeichnung ist jetzt so optimal oder so genau wie bei den anderen Geräten der gewissen Mitbewerber, die das auch können.
Absolut. Also das war irgendwie der langweiligste Test. Du konntest da machen, was du wolltest und fahren. Und ich hatte ein Edge 1040 dabei. Ich hatte eine Apple Watch. Ich hatte in einem anderen Mal Wahoo Roam 2, also alles Geräte, die mit diesem Multiband, Multi, alles drum und dran, da ist quasi kein Unterschied mehr.
Wie ist das mit der Höhenmessung? Hat er noch einen barometrischen Höhenmesser?
Er hat einen barometrischen Höhenmesser. Du kannst ihn auch, wenn du das möchtest, manuell kalibrieren.
Das ist gut, denn das war jetzt so meine Erfahrung, um es mal ein bisschen zu spoilern. Beim Garmin iTrek Solar, der ist ja auch mit dieser sehr genauen Empfangsmöglichkeit ausgestattet, aber hat eben keinen barometrischen Höhenmesser und man kann eben damit auch keine Anfangshöhe kalibrieren. Ja, also genaue Aufzeichnung. Er braucht aber jetzt zum Starten auch seine Zeit wegen des Android-Systems vermutlich.
Ja, das sind also jetzt so die Dramen quasi, die Negativpunkte, die man dann noch findet. 45, 50 Sekunden Aufstartzeit. Ja, gut, ist halt so.
Ja, das kennen wir dann von anderen Kollegen, die auch auf Android umgestiegen sind, noch länger mit einer Minute. Aber
Genau.
ja, das
Okay.
muss man einfach schlucken und dann ist gut.
Genau. Und bei der
Jetzt,
Karte muss man noch ein bisschen, oder wolltest du noch, du
ja,
als
ich,
Kartenfan?
ja, hat damit zu tun, sprich Wegpunkte, wir waren eben beim Thema
Ah,
GPX,
jawohl.
also kann er mehrere Tracks auslesen, kann er Einzelziele.
Habe ich nicht ausprobiert, mit mehreren Tracks und Segmenten und so weiter. Und auch noch, also ich meine, dieses, die Aufstartzeit, das ist Jammern auf höchstem Niveau. Aber wo ich wirklich dringenden Verbesserungsbedarf sehe, ist bei dieser Einzelziel-Favoriten-POI-Verwaltungsgeschichte. Also die ist nicht wirklich toll umgesetzt.
Ja, das heißt, man kann Einzelziele, das habe ich aus deinem Video gesehen, eingeben. Man kann Adressen eingeben, man kann dann auch sich offline dahin führen lassen und man tippt, glaube ich, auf den Bildschirm drauf, kann also einen Punkt setzen und sich dahin dann auch navigieren lassen. Ist das so richtig?
Ja, genau. Aber vor allen Dingen diese abgespeicherten, also deine persönlichen Favoriten, die finde ich ganz schwach umgesetzt. Also du legst den erstmal ziemlich kompliziert im Portal oder sogar auch auf dem Gerät an. Und dann wird dieses Sonderziel immer auf der Karte angezeigt. Aber es wird auch nur auf der Karte angezeigt. Also es gibt irgendwie keine Liste, so wie bei den Routen, wo ich meine geplanten Strecken dann sehen kann. Es gibt keine Liste, wo ich reingehen kann und meine Pins einfach aufgelistet sehe und dort angezeigt kriege, Eisdiele, Biergarten und so weiter und nehme die, sondern ich muss auf die Karte gehen, ich muss sehr weit rauszoomen, bis ich eben diesen Biergarten irgendwo dann mal sehe. Dann tippe ich auf diesen Pin auf der Karte drauf und dann kann ich sagen, navigiere mich dahin. Das funktioniert wieder recht gut oder sehr gut. Aber diese Verwaltung und Auflistung der einzelnen Sonderziele, also das finde ich nicht so toll gelöst.
Es ist aber auch inzwischen nicht mehr so optimal, selbst bei den Klassikern, sprich Garmin, die ja mit Wegpunkten begonnen hatten, wo du auch dann Wegpunkte über eine Liste oder über einen Speicherbereich aus dem Gerät löschen konntest. Das war ja auch lange schon nicht immer so gut möglich. Und dazu war ein Programm wie Basecamp dann meistens ganz gut. Manchmal klappt das darüber, manchmal musste man auch selbst über das Gerät gehen. Das ist meines Erachtens immer schlechter geworden. Und wenn man jetzt sich an diese Wegpunkte gewöhnt hat, beispielsweise bei einer touristischen Strecke, sind diese begleitenden Ziele dann auch mit Kommentaren oder mit Beschreibungen versehen und so. Die werden dann leider nicht angezeigt. Also da ist noch was zu verbessern, aber man sieht, der Hauptansatz liegt eben beim Routing, beim Fahren auf der Strecke und diese Anführen, diese beigefügten Ziele, die früher mal sehr wichtig waren, um auch eine Route zu bilden als Zwischenziele, Anfangs-, Endpunkt etc., spielen jetzt, glaube ich, nicht mehr so die Rolle.
Genau, also das ist ein bisschen schade, was sehr schön ist, wenn du ein Sonderziel suchst, dann empfiehlt sich das wirklich übers Handy zu machen und das funktioniert dann wieder mal super. Das heißt, du gehst in dein Google Maps rein, du suchst dir eine schöne Wirtschaft, du suchst dir ein Hotel. Du gehst da drauf und sagst dann, du kannst ja innerhalb von Google Maps jeden Zielort auch teilen. Und den teilst du dann quasi mit deiner Hammerhead Karoo App. Und in dem Moment landet dann dieses in Google Maps ausgesuchte Ziel als Pin auf dem Karoo und du kannst sofort darüber hin navigieren.
Das finde ich klasse. Nur geht das auch mit anderen Apps außer Google Maps?
Auf dem iPhone soll es auch, muss ich sagen, soll es auch mit Apple Maps funktionieren. Ich habe es mal mit Locus Map probiert. Da hat es noch nicht funktioniert. Allerdings muss man da sagen, ich war da mit einer sehr frühen App-Version unterwegs. Und da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, dass das für alle Zeiten nicht funktioniert. Also ich glaube, da werden die noch nacharbeiten und die Apps weiter optimieren. Also ich glaube, dass das dann auch in Kürze funktionieren wird.
Und wenn man jetzt im Offline-Bereich sich bewegt und sagt, ich möchte auf meinem Smartphone eine Strecke planen und die dann auf den Karoo 3 übertragen per Bluetooth, wie das bei Sigmaya beispielsweise sehr schön möglich ist, klappt das auch beim Karoo 3?
Im Moment würde ich sagen, nein, weil du kommst nicht offline, kommst du nicht auf dein Portal und damit hast du keinen Zugriff drauf.
Ja, wobei die Planung ist die eine Sache, aber wenn ich beispielsweise auf meinem Smartphone schon Strecken drauf habe und muss nur den Track dann eben auf das Radnavi bekommen, das klappt ja, wie gesagt, ganz gut, aber
Ja, würde ich sagen, dass es nicht funktioniert, weil der Dreh- und Angelpunkt ist das Hammerhead-Portal und auf das kommst du nicht drauf und damit funktioniert es nicht, weil auch die ganzen Routen von Strava und von Komoot, die landen erstmal im Hammerhead-Portal und von dort aus geht's auf den Karoo. Genauso wie du dort auch eine GPX-Datei rein importieren kannst. Und ja, wie gesagt, wenn das Portal nicht erreichbar ist, weil du offline bist, dann wirst du da deine Strecke nicht reinkriegen und damit war es das.
das ist aber wirklich schade.
Aber möglicherweise kommt da noch was, weil Sie haben ja auch angekündigt, dass die Companion-App auf Android und auf iPhone noch mal deutlich ausgebaut wird. Bisher für den Karoo 2 gab es ja nie eine App fürs iPhone.
Also da muss ich sagen, bin ich inzwischen überzeugt, dass es sehr nützlich ist, auch unterwegs auf dem Smartphone Strecken planen zu können, auch offline. Dazu braucht man Offline-Karten und das ist ja auch eine Welt, die mit Komoot nicht nur sehr marginal erfüllt werden kann und das dann eben zuverlässig übertragen wird. Ich denke mal, aber das könnte auch bei Karoo irgendwann mal möglich sein. Aus meiner Sicht war es das aber jetzt so an Nachfragen. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Für wen würdest du den Karoo 3 empfehlen?
Auf jeden Fall für Leute, die sehr gerne mit geplanten Komoot-Strecken fahren und da sich komfortabel leiten lassen möchten, die weniger Wert drauf legen. Also wirklich so, was wir jetzt gerade am Schluss hatten mit der Offline-Übertragung und den Sonderzielen und so, sondern einfach nur, ich plane eine Strecke auf Komoot, ich übertrage sie mir zu Hause da drauf und dann fahre ich und wenn ich mal von der Strecke abkomme, dann funktioniert das Rerouting super komfortabel. Die Zielführung funktioniert sehr komfortabel. Ich sehe das Display zwischendrin extrem gut. Also für diese Art von Navigation ist es super Gerät. Was wir ja gar nicht noch besprochen haben, ist die wirklich stark sportliche Seite. Die kann er natürlich auch. Also du kannst da auch deine ganzen Sensoren koppeln und so weiter. Auch da ist er mit Sicherheit ein sehr guter Trainingsbegleiter.
Ja, was ich auch noch anfügen würde, von deinen Erfahrungen wäre eben die Möglichkeit, unterschiedliche Profile anzulegen für unterschiedliche Fahrzeuge. Das ist ja auch, glaube ich, was Besonderes. Und von daher ist man in diesem Sportbereich, wenn man den Karoo am Mountainbike, Rennrad, Gravelbike etc. benutzt und die unterschiedlichen Strecken haben möchte, dann ganz gut bedient.
Absolut, ja.
Ja, 500 Euro würdest du sie ausgeben?
Ja, also für mich ist es im Moment wirklich die neue Nummer 1. Also ganz locker vor den Garmin 1040 hat er sich platziert. Beim Wahoo Element, sage ich mal, da kann man noch die Einfachheit mögen und auch das komplett andere Display, die Technik. Insofern ist meine neue Reihenfolge in der Display-Ablesbarkeit Karoo 3, Wahoo Element Roam V2 und dann Edge-Geräte von Garmin.
Das ist ein Wort und eigentlich wollten wir ja noch ein Gerät, noch mal ein ganz anderes Gerät noch mal in den Podcast reinbringen, nämlich den eTrack Solar. Ich glaube, das lassen wir aber jetzt, weil wir sehr viel Zeit hier aufgewendet haben und das war auch sehr gut so. Aber die alte Erfahrung zeigt ja, 500 Euro ist für den einen viel, für den anderen super gutes angelegtes Geld, denn das macht einfach Spaß. Es ist ein Gerät, was passen muss. Und da gibt es eben nicht das beste GPS, sondern wirklich nur das Gerät für die eigenen Zwecke. Und ja, dann ist es das Geld auch wahrscheinlich wert.
Absolut, genau. Also grundsätzlich kann man sagen, das beste Gerät gibt es nicht, sondern nur das beste Gerät für deinen Anwendungsfall. Aber meine Einordnung da, die bezog sich ja jetzt wirklich voll auf die Display-Ablesbarkeit. Und da ist es eben meine neue Reihenfolge der Top 3 Plätze.
Okay, das heißt, Das war unser Themenbeitrag zum Karoo 3. Das Gerät gibt es jetzt ja auch schon. Und vielleicht kriege ich ja auch mal ein Gerät und kann dann eben auch prüfen, wie das Ganze dann aus mit meinen Erfahrungen aussieht. Aber wie gesagt, du hast ja schon jede Menge dazu gebracht und das war ja auch sehr informativ. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir die Zuhörer an dieser Stelle und schauen mal, wann wir uns wieder hier zusammensetzen und ein bisschen gemütlich über Navigation und Fahrradthemen quatschen können. Wir haben ja jetzt noch, ja, wenn wir es großzügig sehen, einen guten Monat nur noch bis zur Eurobike.
Ja, also aus meiner Sicht können wir durchaus noch was machen. Bei dir stehen noch ein paar Urlaubstage an, aber wir werden sicherlich dann, sobald es wieder geht, eine aktuelle Folge bringen.
So ist es. In Bayern haben wir jetzt erstmal Pfingstferien und insofern werde ich da jetzt 2 Wochen mal ein bisschen kürzer treten und danach schauen wir weiter, was es für spannende Themen gibt und werden uns, also ich glaube, das können wir jetzt an der Stelle versprechen, einmal uns auf jeden Fall noch vor der Eurobike hören.
Sehr gerne und bis dahin würde ich sagen, bleibt uns treu, macht's gut, genießt das schöne Wetter und bis demnächst.
Ciao, Servus.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.